Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Ja, hallo zusammen zu unserer neuen Folge unseres VfL-Talks. Es ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben zwei hochrangige Gäste. Die Präsidiumswahl des VfL wirft ihre Schatten voraus und wir freuen uns sehr, zwei Vertreter der Teams dabei zu haben, die heute Rede und Antwort stehen, wie sie sich die Zukunft des VfL Bochum vorstellen.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum-Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Zu meiner Linken Thomas Ernst. Erst einmal herzlich willkommen, Thomas.
Hallo.
Zu meiner Rechten Andreas Lute. Hallo, Andreas.
Vielen Dank für die Einladung.
Mein Kollege Stefan Döring von Funke Sport und mein Name Ralf Ritter, WAZ von der WAZ, VfL-Reporter. Wir begleiten die beiden durch diese Sendung. Ja, Präsidiumswahl. Beide stehen als Kandidaten zur Verfügung für jeweils ein Team, nämlich Thomas Ernst, ich stelle ihn ganz kurz vor, 57 Jahre, Torwart des VfL Bochum gewesen, genau wie Andi Lute. Das ist ja wunderbar. 77 Spiele hat er gemacht für den VfL Bochum, ist heute selbstständiger Finanzdienstleister. Er war unter anderem aber auch bei Stuttgart und Kaiserslautern aktiv. Er war auch Torwarttrainer der Frauennationalmannschaft. Er war mal Spielerberater. Und er war natürlich auch Sportvorstand des VfL Bochum von 2008 bis 2011 und ist auch Vater eines im Profifußball sehr erfolgreichen Sohnes, Tjaak Ernst, der bei Hertha BSC spielt. Herzlich willkommen nochmal, Thomas Ernst.
Vielen Dank.
Genau, und mir zur Rechten sitzt Andreas Lute, ebenfalls einst Torhüter des VfL Bochum. Die meisten werden ihn noch sehr präsent als Relegationsheld gegen Fortuna Düsseldorf im vergangenen Jahr im Bild haben. Auch Andreas Lute spielte lange für den VfL Bochum, ist als 13-Jähriger hingekommen, wurde dort in der Jugend ausgebildet, hat den Schritt zum Profi geschafft, hat dort auch seine Karriere beendet, war zwischendurch wie Thomas Ernst in Kaiserslautern. Er war bei Augsburg und Union Berlin. Ist jetzt ein Jahr sozusagen Fußballrentner und hat in der Zeit aber nicht geruht, hat ein Unternehmen, was er erfolgreich führt, engagiert sich sozial und wir freuen uns, dass du hier bist. Und ja, dann sind wir auch quasi direkt in der Runde, weil ihr tretet für zwei verschiedene Teams in der Präsidiumswahl an. Einmal Thomas Ernst gehört zum Team Wir für den VfL. Rechts neben mir Andreas Lute, Team Zukunft. Und wenn wir in die Zukunft gucken, ist das genau der Punkt, den viele Fans auch interessieren. Wir haben euch ja gebeten oder euch die Möglichkeit gegeben, Fragen einzuschicken. Und eine Frage, die tatsächlich sehr häufig gekommen ist, und ich nenne hier beispielhaft TBM600, der auf Instagram geschrieben hat: Wo seht ihr beide den VfL Bochum in 10 Jahren? Und würde ich jetzt in dem Fall vielleicht mit Andreas Lute direkt anfangen, weil ich den Redeanteil zu ihm hatte, und danach Thomas Ernst.
Ja, schöne Frage. Vielen Dank dafür. Dadurch, dass wir uns ja in der Kandidatur fürs Präsidium befinden, würde ich jetzt eher mal in 4 bzw. 8 Jahreszeiträumen denken, wenn es okay ist, ja, weil das ja die Zeit ist, für die Mitglieder uns dann wählen, wenn es denn dazu kommt. Und um die Vision zu verstehen, wo ich spätestens den VfL Bochum in 8 Jahren sehe, lohnt sich eigentlich mal der Blick 10 Jahre zurück, 2015, was ist da passiert? Der SC Freiburg ist als Tabellenletzter aus der Bundesliga abgestiegen. Ja. Später mit Dirk Duffner, lustigerweise, Robin Dutt meine ich auch, dann wieder aufgestiegen. Das ist der SC Freiburg, der sich jetzt mit einem selbst ausgebildeten Trainer, Schuster, fast für die Champions League qualifiziert hat, erneut fürs europäische Geschäft qualifiziert hat. Und für mich ist der SC Freiburg einer der Vorbilder, muss ich sagen. Ja, weil der SC Freiburg, der FC Augsburg, Union Berlin, Mainz, das waren alles mal Clubs, mit denen wir uns auf Augenhöhe bewegt haben. Das ist aber schon lange her. Und die sind uns in gewisser Weise enteilt. Und ich möchte wieder dahin kommen, dass es wieder Konkurrenten werden. Und das ist meine Vision für die nächsten 4, aber auch die nächsten 8 Jahre mit dem VfL Bochum.
Thomas.
Ja, wo sehe ich den VfL in 10 Jahren? Ich bleibe bei der Frage. Klar, am besten in der ersten Liga, wirtschaftlich stabil, weiterhin am Standort Kastropper Straße. Wenn ich es mir malen könnte, natürlich in einem neuen Stadion dort am Ort. Aber wie wir alle wissen, ist das derzeit nicht machbar. Vielleicht passiert in den 10 Jahren auf rechtlicher Seite ja noch was, dass man diesen Traum leben könnte. Andi nannte die Vereine, die da rechts und links an uns vorbeigezogen sind. Die haben allesamt ihr Stadion auf die Wiese gebaut, haben dort eine wirtschaftlich andere Kraft bekommen. Ich finde, den VfL in kleinen Schritten weiterzuentwickeln, wirtschaftlich stabil zu halten, natürlich immer wieder die erste Liga anzugreifen oder die Liga zu halten. Unsere Kultur pflegen, das Stadion ist Kult, der Weg zum Stadion ist Kult. Und wenn wir uns da in diesem Rahmen stetig weiterentwickeln, haben wir, glaube ich, auch nach 10 Jahren einiges erreicht.
Was ist denn deine persönliche Motivation, jetzt wieder Verantwortung zu übernehmen für den VfL Bochum?
Ja, der Auslöser war, dass mein Verein mich gefragt hat, dass sie auf mich zugekommen sind, ob ich bereit wäre. Ich habe dann nach kurzem Überlegen und intensiven Gesprächen mit den weiteren Kandidaten, um auszuloten, wie passen wir zusammen. Da ging es gar nicht um strategische Themen, wie wir den VfL sehen, sondern vielmehr um das Thema Haltung. Wie sehen wir die Rolle in diesem Gremium? Wie stehen wir zueinander? Haben wir ein Teamverständnis? Und da haben wir eine breite Basis gefunden. Und letztendlich ist die Motivation, dass all das, was ich in meinen Fußballprofi-Jahren erlebt habe, als Spieler, als Teammanager, als Sportvorstand, aber auch als Spielerberater. Auch da kann ich mit Sicherheit interessante Aspekte einbringen. Da muss man perspektivisch auch immer hinschauen, wie sind die Verbindungen zu Agenturen, wie ist die Ausgewogenheit im Spielerkader zu den Agenturen, dass da nicht ein zu großer Schwerpunkt entsteht. Also ich habe eine ganze Reihe Erfahrungen. Ich habe nicht zuletzt, wie du es gesagt hast, auch einen Sohn zum Profi begleitet, intensiv durch seine Nachwuchszeit auch da viele Erfahrungen sammeln können, Einblicke gewinnen können. Und diese Erfahrung möchte ich einbringen, um den VfL weiterzuentwickeln.
Bei dir ist es ja ein bisschen anders gewesen, weil du dich aktiv dann, also einmal kurz zur Erklärung für die Zuschauer, Thomas Ernst ist von der Findungskommission mit angesprochen worden, mit seinen Teammitgliedern, Uwe Tigges, Martin Volpers, Karl-Heinz Bauer und Mia Jadorni, das ist das Team Wir für den VfL. Du, Andreas, hast dich selbst dazu entschieden, nach vielen Gesprächen mit verschiedenen Mitgliedern oder verschiedenen Persönlichkeiten im und rund um den Verein in einem Team Zukunft anzutreten. Was war da so der konkrete Auslöser?
Ja, das muss man einmal klarstellen, denn auch ich wurde ja von der Findungskommission mehrfach gebeten, mich zu engagieren für diesen Club und habe da relativ offen mit meinen Karten gespielt, dass ich gesagt habe, ich möchte mich erstmal mit jedem auseinandersetzen. Und das habe ich getan. Ich habe mich mit jedem unterhalten, der in diesem Bereich eine Rolle spielt. Und meine persönliche Motivation, die speist sich ja eigentlich aus dieser Verbundenheit zum VfL Bochum. Ich habe mit 6 Jahren mein erstes Spiel im Ruhrstadion gesehen. Relativ tristes Duell gegen den MSV Duisburg. War jetzt nicht ganz so spannend, aber hat mich gepackt. Durfte dann mit 13 Jahren ins NLZ wechseln, habe mein erstes Profispiel gemacht, du hast es angesprochen, für den VfL, habe mein letztes Profispiel für den VfL gemacht. Und der VfL Bochum, die Mitarbeiter, die Mitglieder, allesamt haben mich ja in der Summe überhaupt erst zu dem Sportler und zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Also ich bin ganz, ganz lange durchs NLZ gegangen, über Umwege dann wieder zurückgekommen. Und ohne den VfL Bochum, ohne die Mitarbeiter, wäre ich ja nicht der Mensch, der ich heute wäre. Und das ist meine grundsätzliche Motivation, mich zu engagieren, mitzuhelfen in diesem Gremium, den VfL zu entwickeln. Insbesondere, weil wir uns ja nach dem Abstieg jetzt an einem Wendepunkt befinden und wir jetzt die richtigen Hebel in Bewegung setzen müssen, dass wir da stabil bleiben.
Jetzt ist es ja so, Andi, dass du zwischenzeitlich dein Glück gefunden hast, auch in Augsburg. Und dort auch wohnhaft bist. Das ist natürlich ein Kritikpunkt, der immer mal wieder aufkommt in den Fanforen, wenn ich mit Mitgliedern spreche. Was sagst du denen? Wie geht das? Wie kann man von Augsburg aus den VfL Bochum in die Zukunft führen?
Ja, ganz, ganz simple Erklärung. Letztendlich bin ich ja Teil eines Teams. Es ist niemals die Person alleine, sondern es ist ein Team im Gremium. Und bei mir ist eine spezielle Situation. Ich arbeite circa 2-3 Mal die Woche und das mehrheitlich hier in der Region Bochum und im Ruhrgebiet. Weil mein persönliches Netzwerk, meine Familie, die ist primär hier. So. Und ich habe es schon mal in einem anderen Interview gesagt, unsere Fans sind es gewöhnt, alle 2 Wochen durch die gesamte Republik zu fahren. Wenn unsere Mitglieder und Fans das können, dann kann das auch ein präsidiales Mitglied tun. Und ich bin gewillt, diesen Aufwand zu betreiben und bin so oder so mehrmals die Woche hier vor Ort. Also sehe ich da überhaupt gar kein Argument.
Thomas, du wohnst fußläufig zum Ruhrstadion. Bei dir liest man immer mal wieder so erste Reaktionen im Netz. Um Gottes Willen, der Sportvorstand, der hat uns schon mal in die zweite Liga geführt. Und
ja, das lässt sich nicht wegdiskutieren.
Ist lange her.
Ja, aber, natürlich. Aber
was sagst du denn?
Ja, ganz klar, 2 Sachen, dass mit dem Abstieg meine Zeit beim VfL nicht geendet hat. Uns ist es damals gelungen, in auch sehr turbulenten Zeiten. Da kommen wir bestimmt auch noch zu dem einen oder anderen Thema später noch drauf. Gelungen, den Verein zu stabilisieren zunächst. All das, was im Nachgang kam mit den 10 Jahren zweite Bundesliga. Wir haben die Relegation noch erreicht. Wir hatten eine Punktzahl, mit der man immer aufgestiegen wäre, direkt, sogar als Zweiter. Und das war die erste Relegation nach was weiß ich wie vielen Jahren. Da war also auch nicht alles schlecht, aber um Gottes Willen, ich bin selbstkritisch genug und weiß natürlich, dass ich in dieser Zeit eine ganze Reihe Fehler gemacht habe. Aber gerade das, finde ich, qualifiziert einen ja auch. Ich finde es immer schlecht, wenn man Leuten keine Zeit gibt, aus den Fehlern zu lernen. Deswegen finde ich es auch gut, dass Uwe Tickes und Martin Volpers in meinem Team wieder antreten. Auch die haben ja Erfahrungen gesammelt. Und letztendlich ist ja das, was man tut, was man für Wege einschlägt, ist ja immer geprägt auch aus Erfahrungen, Erlebtem. Und da können wir eine ganze Menge mitbringen.
Du hast es gerade angesprochen, ähnlich sieht es bei euch im Team ja auch aus. Mit Hans-Peter Phillis ist jemand dabei, der schon im Team dabei gewesen ist. Und wenn man so die Reaktionen, nachdem beide Teams bekannt waren, von euch Zuschauern, von euch Lesern auch gehört hat, war, wie soll eigentlich ein Verein geführt werden von Teams, wo jeweils Leute drin sind, die das im Prinzip mit zu verantworten haben, wo es jetzt zu geführt hat. Und alles überstrahlt natürlich dieser Abstieg. Man würde vielleicht eine ganz andere inhaltliche Diskussion nochmal führen können, wenn man weiterhin in der Bundesliga spielen würde. Wie siehst du das dann zum Beispiel? Ihr nennt euch Team Zukunft, ihr wollt vor allem diesen Begriff ja auch thematisieren oder die Zukunft thematisieren. Wie passt es dann aber zusammen, dass Hans-Peter Phillis dann im Team ist,
ja,
an dem viel festgemacht
wird? Ja, Thomas hat es ja gesagt. Ich finde es entscheidend, dass man sich mit der Vergangenheit und den gemachten Fehlern auseinandersetzt und dann aber auch die richtigen Schlüsse zieht. Also wir sehen es ja eindeutig an Frau Dr. Reinhardt, an Herr Dr. Eickhoff, die ihre Schlüsse gezogen haben und jeweils auch nicht mehr antreten. Ja, und Hans-Peter Phillis hat proaktiv gesagt, ich helfe noch mal 1-2 Jahre mit, diesen Übergang zu begleiten, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, Netzwerk zu öffnen, um eine Perspektive zu schaffen für unseren Club. Und das ist für mich konsequentes Auseinandersetzen mit der Vergangenheit. Ja, Thomas hat es auch gesagt, niemand ist frei von Fehlern. Wichtig ist nur, dass man aus diesen Fehlern die richtigen Konsequenzen zieht. So, und da sehe ich beim Team Zukunft, bei Hans-Peter Phillis, aber beim gesamten Team eine eindeutige Perspektive, wohin der VfL möchte, mit uns gemeinsam als Gremium. Und das ist für mich eine runde Geschichte und auch ein Grund, warum ich mich für dieses Team dann am Ende auch entschieden habe.
Da möchte ich ganz kurz was einhaken zum Thema Rückzug Hans-Peter Phillis. Er verzichtet, wie gesagt, er steht als Präsident zur Verfügung, ist sein Wortlaut. Finde ich, zeigt sein Gedankengut, sein Habitus. Das Präsidium stellt den Vorstand und er stellt den Vorstandsvorsitzenden. Den Präsidenten gibt es beim VfL schon lange nicht mehr. Und er sagt, er zieht sich dann zurück, aber er bleibt ja im Gremium. Und bei uns ist es mit den beiden ähnlich. Die nehmen die Verantwortung und wollen weiter gestalten. Wir sind uns im Team, haben einen breiten Konsens, dass wir, was die Gestaltung der Position betrifft, es auf 2 Schultern verteilen wollen. Natürlich ist das alles erst Thema, wenn man sich konstituiert, wenn die beiden Vertreter von externen dazukommen, sodass beide auch sagen, wir greifen wieder für die Zukunft an. Wir wollen unsere Erfahrung einbringen Und ich kann den Rückzug von dem beim Hans-Peter Phillis jetzt in der kommenden Legislatur gesprochen wird, den kann ich nicht erkennen, weil er bleibt ja alle 4 Jahre, oder die ganzen 4 Jahre im Team.
Aber Uwe Tigges und Martin Volkers bleiben auch.
Natürlich, aber Sie sagen nicht, wir bereiten den Rückzug vor und wir ziehen uns zurück, weil er ist ja für 4 Jahre gewählt. Genauso wie die anderen dann auch, das wollte ich
nur klarstellen. Wobei er jederzeit die Möglichkeit hätte, sich auch komplett aus dem Präsidium zurückzuziehen. Und auch das gilt es ja auch zu diskutieren. Also du stellst es jetzt so dar, als ob das so beschlossen wäre. Aber alle Entscheidungen im Gremium müssen ja dann auch mehrheitlich getroffen werden. Und wenn sich ein präsidiales Mitglied dazu entschließt, aus persönlichen Gründen sich zurückzuziehen, dann darf er das auch.
Das stelle ich ja gar nicht in Frage.
Nein, du stellst es so dar, als ob das schon wäre.
Nein, ihr stellt es so dar, als würde er das tun. Dann finde ich es dann noch schlimmer, wenn er es heute schon weiß, dass er in 2 Jahren ausscheidet, dass dann ein neues Mitglied optiert werden soll, wo die Mitglieder gar nichts von wissen, fände ich nicht für richtig. Aber gut,
aber das war ja im Interview von Frau Dorni und Herr Bauer auch zu lesen, dass es die Möglichkeit gibt, danach noch Mitglieder zu kooptieren. Auch da ist ja die Unklarheit, wer ist das?
Also das ist ja immer so. Das ist ja immer so.
Aber das ist kein Argument.
Wir reden ja von den 5 Gewählten. Und ihr bereitet von einem schon den Rückzug vor, der vielleicht sogar, ist ja auch jetzt ganz neu, dass er nach 2 Jahren schon ausscheiden soll aus dem Gremium. Aber das sind ja ungelegte Eier. Mir geht es darum, die Lesart, die reingebracht wird. Hans-Peter Phillis zieht sich zurück und agiert verantwortungsvoll. Ist ja nicht ganz richtig, weil er ja auch für die kompletten 4 Jahre als Mitglied gewählt werden soll. Bei euch ist klar, der wird der Vorstandsvorsitzender. Aber ein Rückzug sieht anders aus.
Er bietet sich an. Das ist ein Unterschied. Also müssen wir schon klar bleiben. Er bietet sich an. Ob er innerhalb des Gremiums dann wirklich gewählt wird, ja, also da müssen wir eine Unterscheidung treffen. Das ist ein demokratischer Prozess. Da ob er wirklich gewählt wird oder Bettina Stratmann, Till Grönemeyer oder Dr. Christian Schenneken, das steht ja in der Zukunft. Er bietet sich an.
Das ist die Konstitution.
Das muss man einmal klarstellen.
Da hast du recht. Aber es ist schon der Plan. Also so hätte ich es jetzt auch
verstanden. Er bietet sich an und sind wir
man
mal
geht
ehrlich.
Ja in eine Wahl mit einem, ich sag mal, Spitzenkandidaten.
Er hat den VfL Bochum in den letzten 3 Jahren geführt, mitgestaltet. Natürlich hat er Argumente auf seiner Seite, auch durch das Gremium dann gewählt zu werden, ist doch klar.
Du hattest gerade gesagt, ihr wollt es auf 2 Personen verteilen, die Last, nenne ich sie mal. Kannst du uns und den Fans, den Mitgliedern schon einen Einblick geben?
Das ist ja wieder Andi sagt, das macht nachher die konstituierende Sitzung. Da sind ja auch noch Vertreter außerhalb unseres Teams dabei. Und dann werden wir die Namen benennen. Ich kann ganz klar sagen, ich werde nicht für die erste Reihe zur Verfügung stellen, weder auf dem einen noch auf dem anderen Gremium. Aber es gibt Leute, die sich bereit erklären, aber das werden wir dann eben.
Aber was ist denn, wenn sie dich wählen, wenn die Mehrheit für dich da ist?
Nein, es gehört ja immer auch die Bereitschaft dazu. Du hast ja auch dich nicht bereit erklärt, für das Team der Findungskommission anzutreten. Okay. Und deswegen, wenn ich die Bereitschaft nicht habe, ich habe meine Bereitschaft signalisiert, ins Präsidium mitzugehen, mitzugestalten. Ich habe übrigens auch im Vorfeld, bevor ich zugesagt habe, mit allen Mitgliedern, bevor ich eine Entscheidung getroffen habe, mit allen Mitgliedern des Gremiums gesprochen. Soweit ich das weiß, hast du das, was das Team der Findungskommission betrifft, nicht getan, um deine Entscheidung zu treffen, wie du es gerade dargestellt hast.
Weil oh ja, doch,
mit,
klar.
Mit lange allen Mitgliedern, du hast mit Uwe Tigges intensiv gesprochen.
Ich war mit Uwe Tigges bei 2 Auswärtsspielen, habe mit ihm gesprochen. Ich habe mit Dr. Bauer lange zusammengesessen. Ich habe mit Frau Dr. Reinhardt ganz lange an der Ruhr-Uni zusammengesessen. Mit Martin Vollpass habe ich gesprochen. Also ich sehe da jetzt nicht groß noch Menschen, mit denen ich hätte sprechen müssen.
Gut. Ich muss mal eben was erklären. Es geht, gewählt wird das Präsidium. Aus deren Mitte wählen die gewählten Mitglieder des Präsidiums den Vorstandsvorsitzenden und auch die beiden Stellvertreter. Zu diesem Gremium gesellt sich der Vorsitzende des Wirtschaftsrates. Das meintest du damit, dass nicht nur Teammitglieder da Mitglied sind. Und der Fanvertreter, der heute Abend gewählt wird von der Fanclub-Vertreterversammlung, sind also mindestens 7. Und zusätzlich gibt es die Möglichkeit für jedes Team, noch 3 Personen im Laufe der Amtszeit zu kooptieren, hinzuzugewinnen. Soweit. Und du hast von 2 verschiedenen Gremien gesprochen. Das ist einmal das Präsidium halt mit dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins. Und dann gibt es den Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaft auf Aktien, der ausgegliederten Profiabteilung des VfL Bochum. Bisher war der deckungsgleich besetzt, auch was den Vorsitz angeht. Den Aufsichtsrat bestimmt das Präsidium, das muss man einmal erklären. Und ist es denn da angedacht, dass der Aufsichtsrat die gleichen Personen sein sollen, so wie es bisher immer war, wie das gewählte Präsidium?
Absolut. Das wird der gleiche Personenkreis sein bei uns. Und wir sind uns auch darüber einig, dass wir perspektivisch in der einer der nächsten Jahreshauptversammlungen, regulären Jahreshauptversammlungen, darauf hinwirken wollen, dass man die Satzung dahin anpasst, dass, weil das ja doch sehr frei gestaltet ist, Andi hat das in einem Interview auch zu Recht angesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, das anders zu besetzen, diesen Aufsichtsrat. Natürlich alles, auch wenn ein Investor von außen dazukommt, entscheidet das letztendlich das höchste Gremium, die Mitgliederversammlung. Aber wir überlegen konkret, satzungsmäßig festzulegen, dass auf jeden Fall der Fan-Vertreter in diesem Aufsichtsratgremium immer sitzt, um einfach auch die Rolle der Fans in diesem Gremium Aufsichtsrat zu festigen.
Und ihr wollt, glaube ich, den Vorsitz trennen?
Den Vorsitz werden wir trennen.
Also
der Aufsichtsratsvorsitzende und der Präsident, der Vorstandsvorsitzende, sind zwei verschiedene Personen bei uns.
Wo wir jetzt gerade ja schon in einer Personaldiskussion gewesen sind, was dann zumindest erstmal die Führung angeht, haben wir von Christoph Heukelbach zum Beispiel die Frage bekommen, welche Qualifikationen eigentlich eure einzelnen Teammitglieder oder beziehungsweise ihr gesamt als Team mitbringt, um einen Verein zu führen, weil man kann natürlich sagen, es sind in beiden Teams sind Leute dabei wie ihr beide, die selber aktiv gespielt haben. Thomas Ernst hat sogar schon den Sportvorstand einmal inne gehabt. Dann sind aber Leute aus der Wirtschaft dabei, die vielleicht gar nicht so das Verständnis für einen Fußballverein haben. Kannst du uns euer Team da einmal nahe bringen, warum die Leute die richtigen sind, um den VfL Bochum zu führen?
Ja, letztendlich ist das Gremium ja ein Sparringspartner für die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung ist eingestellt, um die Geschicke des Vereins zu leiten. Und das Gremium ist Sparringspartner. Und wir sind der grundsätzlichen Haltung, dass sich die beste Idee durchsetzen muss. Und das bedeutet nicht automatisch, dass alle einen Fußballhintergrund haben müssen. Denn aus unserer Sicht beschränkt es dich eher in deiner Suche nach der richtigen Idee, wenn alle aus dem Fußballbereich kommen, ja, wenn alle nur diese gleiche Perspektive haben. Das mag total angenehm sein, wenn jeder, mit dem du da diskutierst, die gleiche Meinung, die gleiche Perspektive hast. Aus unserer Sicht sind gerade die Menschen, die nicht per se aus dem Fußball kommen, die wirklich Entscheidenden. Man hat es bei Frau Dr. Reinhardt jetzt im letzten Präsidium gesehen, die ja einen ganz anderen Hintergrund hat. Das kann durchaus beflügeln, aber da braucht man die richtige Haltung für. Ja, wenn man sagt, okay, jeder bringt seine Perspektive ein aus den verschiedenen Hintergründen. Bei uns jetzt beispielsweise Hans-Peter Füllis erklärt sich von selber. Meine Person erklärt sich von selber. Jupp Tenhagen als erster Nationalspieler des VfL erklärt sich mehr oder weniger von selber. Wir haben Till Grönemeyer, der natürlich über die gesamte Familie Grönemeyer eine unheimliche Bindung zum VfL Bochum hat, der aber in seiner Art und Weise, wie er beruflich unterwegs ist, in der Startup-Branche, unheimlich vernetzt ist, der eine ganz andere Art zu denken mitbringt, eine sehr visionäre Sicht zu denken. Wir haben mit Dr. Christian Stenneken einen Aulinger-Partner dabei, also diese Partnerschaft mit Aulinger, die ist ja historisch gewachsen. Ja? Und Aulinger bietet ja letztendlich juristisch jedes Fachgebiet, was der VfL Bochum braucht. Und da soll Christian Stenneken unsere Brücke sein. Und wir haben mit Bettina Stratmann jemanden, der die Familie Stratmann führt, seit Jahren einen erfolgreichen Logistikkonzern. Bettina Stratmann hat eine unheimlich hohe soziale Kompetenz. Ja, wenn ich sie sehe, dann denke ich immer, hier wo das Herz noch zählt, ja, die fängt dich ein und will eigentlich dafür sorgen, dass die Bindung zwischen uns wieder enger wird, ja, dass wir uns aufeinander zubewegen und gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Und da sehe ich uns als Team insgesamt hervorragend aufgestellt. Und wir haben grundsätzlich die Haltung, dass nicht jeder einen Fußballhintergrund haben möchte. Deswegen auch unsere Haltung, dass es durchaus auch die Möglichkeit gibt, externe Experten mit dazuzunehmen, sei es in einem Think Tank oder im Aufsichtsgremium. Das muss man dann noch schauen. Aber die Möglichkeit wollen wir uns offen halten.
Thomas, bei euch ist das so, dass Michael Dorni und Karl-Heinz Bauer bei uns, also bei watz.de, letzte Woche im Interview auch gesagt haben, dass vor allem euch ausmacht, oder was heißt vor allem, aber dass euch auch ausmacht, dass ihr alle absolute VfL-Verbindungen habt, dass jeder mal entweder dort gearbeitet hat, dort schon im Aufsichtsrat ist oder eben für die gespielt hat.
Ja, also das ist auf jeden Fall und das betrachten wir auch als eine unserer Stärken. Aber es ist ja schon so, wie der Andreas sagt, also es ist ja nicht so, dass wir im eigenen Saft schwimmen, sondern dass jeder, der in diesem Team ist, ja auch unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Erfahrungen reinbringt. Über mich brauche ich jetzt nicht reden, das haben wir vorhin schon gemacht. Karl-Heinz Bauer ist natürlich 28 Jahre Mannschaftsarzt gewesen. Aber der hat ein Haus geführt mit 1400 als ärztlicher Direktor Angestellten, hat Durchsetzungsvermögen, hat Führungsfähigkeiten nachgewiesen. Der Martin Vollbers ist neben, dass er im Fanbeauftragter war, kommt er aus dem Mittelstand, ist Geschäftsführer von mehreren mittelständischen Unternehmen gewesen bisher. Hat eben auch Kontakte in den Mittelstand. Uwe Tickes kommt vom Großkonzern, ähnlich wie Hans-Peter Phillis hat er da seinen Weg gemacht, kommt allerdings mehr aus dem HR-Bereich, also Personalwesen, ist also auch ein sehr empathischer Mensch. Und Mia Dorni als Geschäftsführerin einer genossenschaftlichen Wohnungsbaugesellschaft deckt eben auch diesen sozialen Aspekt auf unserer Seite ab. Und hat noch das Know-how im Frauenfußball. Also da ist es schon so, dass Fußball nicht die Voraussetzung in so einem Gremium sein soll, sondern gerade eben Persönlichkeitskompetenzen oder halt auch wirtschaftliche Erfahrungen. Da ist ja ganz klar, das ist überhaupt nicht gut. Es gibt viele Vereine, die haben sogar gar keine Fußballkompetenz in ihren in bestimmten Gremien. Also das ist keine Voraussetzung. Aber wir halten es schon für einen großen Vorteil, wenn man den Verein eben gut kennt, die Werte, für die er steht, um das eben wieder verstärkt in den Vordergrund zu bringen und auch in die Kommunikation in der Geschäftsstelle zu den Mitarbeitern, aber auch zu den Sponsoren wieder aufzunehmen, dass die Leute wissen, wer ist der VfL, für was stehen wir. Und wir haben ein wunderbares Leitbild, aber das ist, finde ich, in den letzten Jahren ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerückt.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Bitte.
Wir haben ja, du hast es angesprochen, zwei beziehungsweise drei Geschäftsführer in eurem Team, gerade Mirja Dorni, die ja auch, so wie ich, nicht in Augsburg, auch nicht in Bochum lebt, so wie ich in Augsburg, sie in der Nähe von Frankfurt. Die Geschäftsführer, die ich kenne, die gehen um 8 Uhr morgens in den Betrieb und schließen um 8 Uhr abends wieder ab. Da würde mich interessieren, wie das zeitlich gestaltet wird.
Naja, es gibt ja auch die Unternehmer, die selbstständig sind, die haben auch ihren 20-Stunden-Tag und du kriegst es ja auch hin. Also das ist doch jetzt eine Diskussion. Also es gibt technische Möglichkeiten heutzutage zu kommunizieren. Jeder, der ehrenamtlich sich darauf einlässt, der weiß Bescheid, der knappt sich diese Zeit ab. Also das ist jetzt ein Niveau, wo ich sage, müssen wir das jetzt spielen, Andi? Ja, also ich glaube, das ist außer Frage.
Das interessiert die Mitglieder.
Ja, natürlich, aber dann stellen wir die Frage zurück. Ich kann nicht sagen, wie das Mia Dorni handhabt. Ich weiß, Martin Vollbers hat das ja jetzt lange genug auch gemacht und hat es hingekriegt. Und das jetzt so in Frage zu stellen, finde ich ein bisschen affig.
Ich stelle es gar nicht in Frage. Ich wollte nur rein informativ, weil mir persönlich auch immer die Frage gestellt wird. Und da habe ich dann eine Antwort drauf. Wollte ich einfach nur die Möglichkeit geben, da mal eine Einordnung zu geben.
Aber wenn ich da einhaken darf, wie ist das denn dann auch bei euch? Weil du bist ja selbstständig, dann ist ein Till Grönemeyer, der in der Start-up-Szene unterwegs ist. Christian Stenniken ist Anwalt, das ist auch ja ein zeitintensiver Job. Wie werdet ihr das dann handhaben, wenn du das dann ansprichst?
Genau, da bin ich auch bei Thomas. Also solange man sich hier im Umfeld Bochum und Ruhrgebiet bewegt, ist das zeitliche alles auch zu machen. Die Frage ist nur, wenn du nicht im Umfeld von Bochum wohnst. Und deswegen die konkrete Frage an Mia Dorni, die ja dann da dementsprechend eingebunden ist. Bei mir sind es 2-3 Tage die Woche und den Rest habe ich zur freien Verfügung und könnte das letztendlich dem VfL zur Verfügung stehen, wenn die Mitglieder sich dafür entscheiden am 14.06. Deswegen auch die Zwischenfrage.
Kommen wir vielleicht mal zu konkreteren Inhalten. Du hast ja schon ein großes Interview gegeben bei uns, Karl-Heinz Bauer, Mirja Dorni ebenfalls bei watz.de. Wenn ich es mal so ein bisschen überspitzt zusammenfasse, du hast zum Beispiel gesagt, wir müssen schon viele Steine umdrehen. Hier war eher so die Tendenz, vieles läuft schon gut und richtig, man muss nur so an kleineren Stellschrauben drehen, wichtige Personalentscheidungen auch richtig treffen. Revolution gegen Evolution. Würdet ihr da mitgehen? Andi, steht ihr für eine Revolution?
Ja, wenn man die beiden Begriffe Revolution und Evolution mal gegenüberstellt, dann lässt sich relativ leicht der Unterschied zwischen den beiden Teams erkennen, aus meiner Sicht. Revolution bedeutet ja, sich gegen etwas zu positionieren und häufig gewaltsam eine Veränderung herbeizuführen. So verstehe ich den Begriff Revolution.
Evolution, die Gewalt lassen wir mal weg.
Ja, aber häufig, ja, in der Geschichte der Menschheit. Evolution bedeutet ja, sich aus sich heraus zu entwickeln, zu wachsen. So, und aus meiner Sicht ist dann relativ klar, der Unterschied zu erkennen zwischen diesen beiden Teams. Wir haben auf der einen Seite Uwe Tigges und Co., die eine Revolution betreiben gegen Hans-Peter Fils als Person, ja, sich in einer schwierigen sportlichen Situation auseinanderdividieren lassen als Gremium. In einer Phase, wo man ja von der Mannschaft eigentlich einen Zusammenhalt erwartet, konnte das Gremium nicht. Und auf der anderen Seite bei uns würde ich eher eine Evolution sehen, sich zu hinterfragen, aus Fehlern zu lernen und daraus zu wachsen. Relativ klar sind da die Unterschiede zwischen diesen beiden Teams zu erkennen.
Du lachst. Ja, natürlich. Ich sehe das als sehr eigenwillige Lesart der Geschehnisse, die passiert sind. Es war keine Revolution gegen Phyllis. Es gab eine Abwahl eines demokratischen Gremiums, wofür es intern eine Menge Gründe gab. Das jetzt so darzustellen, dass die Revoluzzer da auf unserer Seite sind. Von euch kam der Satz, wir müssen jeden Stein umdrehen. Das hört sich eher nach Revolution an.
Und nach der Wahl, ja. Wahl.
Und wir, ja, natürlich, klar. Aber und wir sehen es halt anders. Wir reden ja davon, was wir machen nach der Wahl. Und wir sind ja keine Politiker, sondern wir werden das ja auch tun, was wir sagen. Dafür sind wir Torhüter. Es ist auch für mich kein Zufall, dass hier zwei Torhüter sitzen.
Sehe ich ähnlich.
Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich finde schon einen großen Unterschied. Und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als Vorstand. Ich habe eine Zeit erlebt zum Ende meiner Ägide als Sportvorstand, dass ein Aufsichtsrat anfing, jeden Stein umzudrehen, sehr aktiv wurde, für sehr viel Unruhe gesorgt hat auf der Geschäftsstelle, indem sie anfingen, die zweite Ebene zu befragen, sich ein eigenes Bild zu verschaffen, was zu viel Unruhe, Angst auf der Geschäftsstelle geführt hat. Man hat den Pfad der Gemeinsamkeit verloren, innere Stärke dadurch verloren. Und das sind Entwicklungen, wo wir eine Gefahr drin sehen. Zumal wir finden, dass gerade auf der Geschäftsstelle in vielen Bereichen ja auch gut gearbeitet würde. Also das Stadion wird gut genutzt als Kultspielstätte. Das wird in die Kommunikation mit eingebunden. Das ist über Deutschland hinaus bekannt. Der Wirtschaftsrahmen ist gestiegen. Wir haben jetzt einen Umsatz von 92 Millionen erreicht. Also es ist nicht so, dass diese 100 Millionen, die Iljama als Programm ausgerufen hat, nur eine Hülle ist, sondern da wird Schritt für Schritt dran gearbeitet. Und diesen Weg wollen wir weiter unterstützen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Natürlich, du nennst es Sparringpartner, wir wollen sagen, in den Austausch gehen und zur Seite stehen, den Geschäftsführern oder die Geschäftsführung zu challengen, zu sagen, ja, wir haben Ideen, wie seht ihr das, und die richtigen Fragen zu stellen, aber immer unterstützend auch zur Seite zu stehen. Und ganz klar, wir, und das haben wir ein ganz breites Verständnis als Team, wir mischen uns nicht ins Tagesgeschäft ein. Strategische Entwicklung, die Sachen dahin zu bringen, ist ganz allein die Sache der Geschäftsführung.
Aber wenn ich da einhaken darf, ist das nicht, also aus meinem journalistischen Verständnis, ist ja schon so, dass der Aufsichtsrat, du hattest es, glaube ich, gerade auch angesprochen, Aufsicht hat, Dinge hinterfragen muss. Und wenn Dinge so laufen gelassen werden, überspitzt gesagt. Naja. Und Dieter Hecking zum Beispiel hat in den letzten Wochen relativ häufig, und er saß hier an gleicher Stelle an diesem Tisch, ich glaube im Januar ist es gewesen, wo er konkret angesprochen hat, es müssten sich im Verein Dinge verändern, damit der VfL Bochum, auch jetzt, das ist frei übersetzt, damit der VfL Bochum erfolgreich sein wird. Wie passt das bei euch dann zusammen, dass auf der einen Seite intern auch gesagt wird, es muss sich was verändern, ihr aber sagt, es soll so weiterlaufen?
Nein, Evolution heißt ja nicht, dass die Dinge so weiterlaufen. Also es müssen schon Dinge angepasst werden, und es ist ja keine Frage, dass man gerade im sportlichen Bereich gerade im letzten Jahr einiges falsch gemacht hat. Ich sehe mit Sicherheit eine Baustelle im Scouting. Da muss man sehen, wie man eben die digitalen Möglichkeiten, die es gibt, aber auch mit einem guten Scouting vor Ort. Also das heißt, so die Spielverständnis, Mentalität, Persönlichkeit, das geben ja die Daten nur bedingt her. Aber da eben einen guten Mix hinzukriegen. Aber das ist, uns ist Aufgabe ist, das anzumahnen und die Geschäftsführung eben darauf hinzuweisen, dass da Verbesserungen nötig sind, wenn sie es denn nicht selbst erkannt hat. Ich kann sagen, mit Dirk Duffner haben wir ja da einen sehr erfahrenen Mann mittlerweile in unserem Verein, der das mit Sicherheit auf die Kette kriegt, im Blick hat. Da geht es darum, Kader, es sind ja, die Themen sind ja die gleichen. Andi hat es auch schon angesprochen, meine ich, was den Kaderwert betrifft, Kaderwertmanagement, Vertragsstrukturen so anzupassen, dass junge Spieler in ihrem Vertrag Entwicklungsmöglichkeiten haben. Das heißt, dass sie nicht einen Vertrag unterschreiben, aber wenn dann wieder Tim Oermann eben Spieleinsätze haben, dann muss der Vertrag mitwachsen, damit der Junge sich wertgeschätzt fühlt, damit dann auch eben eine Vertragslaufzeit begründet ist, die dahinter steht.
Würde ich gerne was zu sagen gleich.
Gerne, ja, ja. Und da sind Dinge, die mit Sicherheit nicht gut und richtig gelaufen sind. Da gilt es hinzugucken. Also es heißt ja nicht, dass alles gut war. Aber ich finde, es ist beim VfL viel mehr gut als schlecht. Ich glaube, das zeigt auch, mit welcher Haltung der VfL Bochum abgestiegen ist. Was ich habe in meiner Karriere einige Abstiege mitbekommen.
2010 sah es wirklich anders aus.
Sah es ganz anders aus, aber auch als Spieler 99, 2000 war ja. Das, glaube ich. Auch das war anders, der Abstieg, als ich hergekommen bin, 95 davor, was die Leute, also Abstieg ist nie was Schönes und wir dürfen den auch nicht als Abstieg, als Erfolg feiern. Nee. Aber es ist schon ein Erfolg, wie die, mit welcher Haltung die Fans das getragen haben. Aber das ist natürlich auch eine große Verpflichtung. Also da muss man schon aufpassen in der Liga, die brandgefährlich ist, wo es bis zum 5. Spieltag heißt, die Hälfte kann auf, die Hälfte, andere Hälfte kann absteigen. Da muss man schon sehr vorsichtig sein, aber ich war in meinem ganzen Leben als Sportler immer Teamplayer und das Ganze funktioniert nur, wenn man im Gesamtverein das hinkriegt, dass wir zusammenrücken, dass wir zusammenstehen und so auch agieren und uns alle so verhalten und dann kann man diese Schritte nach vorne gehen.
Also ich schätze dich persönlich wirklich, aber fachlich glaube ich, verklärt ihr da etwas die Realität. Wir sind abgestiegen, wir haben den schlechtesten Punkteschnitt zu Hause im Ruhrstadion. Wir haben unfassbar schlechtes Torverhältnis gehabt. Und angesprochen auf die Transferthematik, wir haben 160 Tage gebraucht, bis wir Dirk Duffner verpflichtet haben. Also allein da siehst du doch schon, in diesen 160 Tagen hätte man bei der Krauser Oermann, bei Bernardo noch einiges gerade rücken können. Also nicht vielleicht bei beiden, aber zumindest bei einem, da bin ich mir sicher, hätte man diese 160 Tage nutzen können. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass das so ist. So,
ich stelle das überhaupt nicht in Frage, bin ich hundertprozentig bei dir.
Ja, weil ich schon das Gefühl habe, dass du versuchst, diesen Abstieg als positiv zu framen. Und na, das wird,
nein,
das
nein,
wird,
nein.
Nein, aber da sind wir uns doch einig. Wir haben das alle mitgemacht. 2010 habe ich selber auf dem Rasen gestanden, habe gesehen, wie die Stühle geflogen sind nach Maggie Mavrai. Ja? Und wir wissen auch, was danach passiert ist. Auf Geschäftsstellenebene in der Stadt wird dieser Abstieg fundamentale Konsequenzen haben. Und das nicht deutlich anzusprechen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Wir dürfen die Augen nicht dafür vor verschließen, dass das Konsequenzen haben wird. So, und das kann man da nicht positiv framen, das muss man klar ansprechen. Und das passiert mir leider zu wenig, Thomas.
Ja, das sehe ich anders. Das hat überhaupt nichts mit positive Framing zu tun. Die sportlichen Fehler, die auf der Hand liegen, das ist ja klar, die sehen wir ja auch. Und die müssen angegangen werden. Und natürlich ist es sehr schlecht gewesen, nach dem Rücktritt von Patti Fabian, nach der Relegation, nicht früher gehandelt zu haben. Da sind sich ja alle Beteiligten einig drüber, das stellt ja gar keiner in Frage. Aber der Verein ist in einer ganz anderen Situation als bei dem Abstieg, bei dem letzten Abstieg. Es ist auch wirtschaftlich der gesündeste Abstieg, den der VfL überhaupt erlebt hat. Und das sind auch Fakten, die man nicht in den Hintergrund stellen darf.
Stimmt, gebe ich dir recht. Unter dem Vorsitz von Hans-Peter Phillis müssen wir nur mal müssen wir nur den letzten Geschäftsbericht von Ilja Kenzig zitieren. Etat auf 42 Millionen erhöht, Verbindlichkeiten um 13 Millionen verringert. Wir haben die Mitgliederzahl auf 30.000 ausgeweitet. Wir sind in die Bundesliga aufgestiegen. Wir haben dreimal den Klassenerhalt gefeiert. Da gebe ich dir recht, wir sind nicht mehr der Verein von 2010. Aber es so darzustellen, als ob Teile deines Teams nur an den positiven Entwicklungen beteiligt sind und nicht an den negativen. Das ist einfach falsch.
Aber das sage ich doch in keinster Weise. Aber du versuchst
so ein bisschen den Eindruck zu erwecken.
Du betreibst Geschichtsklittering, was Phyllis betrifft, weil genauso gehören ja zu diesem Team, das du gerade genannt hast, was Phyllis so herausragend gemacht hat, gehört der Martin Volpers und der Uwe Tickes genauso
natürlich,
dazu.
Klar.
Also
klar.
Blicken wir vielleicht nochmal voraus. Die Geschäftsstelle wurde angesprochen. Konkrete Frage, steht ihr komplett hinter Ilja Kenzig, hinter Dirk Dufner und auch dem Team, deren Namen die Öffentlichkeit nicht so kennt, also den Geschäftsstellenbereich? Oder müssen die sich jetzt Sorgen machen?
Nein,
klang hier so
auf keinen Fall müssen sie sich Sorgen machen. Letztendlich stehen wir ja mit allen in Kontakt. Ja? Also mit Ilja Kenzig, mit Dirk Dufner, auch mit Dieter Hecking. Und da ist ein Austausch da. Es ist gerade jetzt ein Schwebezustand, weil ja alle drei auch nicht wissen, wie es nach dem 14.06. weitergeht. Keine leichte Situation, aber die machen es hervorragend. Alle drei sind für die Bundesliga-Phase und auch jetzt für den Neustart in der zweiten Liga genau die richtigen Menschen, genau die richtigen Persönlichkeiten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ja. Und das ist ein Glücksfall, dass wir dieses Trio jetzt beisammen haben. Denn auch die Kombination aus den dreien, die war in der Vergangenheit des VfB Bochum auch schon mal anders. Ja, also ich glaube, dass die drei unheimlich gut zusammenarbeiten können. Und da, Thomas, da sind wir uns ja komplett einig. Die drei sind ein Glücksfall für den VfB Bochum. Und ich freue mich dann darauf, da Sparringspartner zu sein, weil die einfach genau die richtigen an der richtigen Stelle sind.
Könnt ihr beide vielleicht nochmal ganz... Also in drei prägnante Dinge zum Beispiel nennen, weil das ist ja, das ist auch das, was wir tatsächlich häufig als Frage von euch Fans gekriegt haben, was, wenn man in Foren, Social Media liest, immer wieder konkret kommt. Was sind eigentlich diese ein, zwei, drei konkreten Schlagwörter oder Themen, die unter euch als Team anders sein werden?
Anders sein werden. Also wir haben es ja gesagt, also wir stehen wirklich für Evolution statt Revolution, dass wir hingucken, wo die Fehler liegen, aber auch die Stärken stärken wollen, dass wir vor Personal, was wir vorfinden, wie eben jetzt besagter Vorstand und Trainer unterstützen wollen, weil wir da auch eine sehr gute Qualität sehen. Wir stehen für partnerschaftliche Führung. Wir wollen und das in den ganzen Verein tragen. Ich habe da lange als Vorstand für gekämpft, dass Mitarbeiter einem spiegeln und Kritik anbringen, dass das gelebt wird im Verein. Und wenn wir das erreichen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter.
Ja, du hast nach Schlagworten gefragt. Würde ich vier nennen. Sparringspartner. Vision, Sparringspartner deshalb, weil wir, glaube ich, einfach als Partner der Geschäftsführung agieren wollen. Vision, das habe ich damals jetzt gerade am Beispiel SC Freiburg genannt. Dann würde ich Technologie noch ins Zentrum stellen, weil wir glauben, dass man den Verein im Jahr 2025 und insbesondere, wenn wir dann über 29 und 33 sprechen, nicht mehr so führen kann, beziehungsweise nicht mehr so operativ leiten kann, wie es in den letzten 20 oder 30 Jahren passiert ist. Also Technologieoffenheit und Idee als letztes Schlagwort, weil wir glauben, dass sich die beste Idee durchsetzen muss und dass man da die richtige Haltung braucht, um Ideen zu diskutieren, offen zu sein für Diskurs und das sind letztendlich die vier Schlagworte, für die wir stehen.
Jetzt auch eine Leserfrage, mal ein konkretes Beispiel, was schiefgelaufen sein könnte in der vergangenen Saison. Das ist das Thema Scouting-Abteilung. Zumindest hat Trainer Dieter Hecking öffentlich sehr lautstarke Kritik an der Scouting-Abteilung geführt. Wie würdet ihr damit umgehen? Würdet ihr da einschreiten? Was wäre da euer Ansatz?
Da würde ich auch erstmal einen Hinweis von Thomas aufnehmen, der zu Recht gesagt hat, dass auf Ebene der Geschäftsstelle nicht alles schlecht läuft. Da sind Menschen, Uwe Leifeld kenne ich ja selber noch, die jeden Tag alles dafür tun, dass dieser Verein vernünftig funktioniert. Nach meiner Analyse ist es ein Kommunikationsproblem. Und wenn du siehst, wie die Kommunikation nach außen teilweise holprig stattfindet, dann weißt du ziemlich genau, dass auf interner Ebene die Kommunikation hakt. Und ich glaube, dass es ab dem 15.06. unsere Aufgabe ist, diese Kommunikationskanäle wieder aufzumachen, die Menschen zu befähigen, dass sie ihre Leistung abrufen können. Wir, und da habe ich ganz lange mit Till Grünemeyer drüber gesprochen, sind auf jeder in jeder Abteilung nicht damit zufrieden, dass man das Level hält, was man jetzt gerade hat, sondern wir wollen behutsame Struktur dafür schaffen, dass sich jede Abteilung entwickeln kann in ihrer Art und Weise. So, und ich glaube, dass das am Ende immer beginnt mit der Kommunikation, die gestört ist zum Teil. Also irgendwo hakt es da, da werden Informationen nicht so weitergeleitet, wie es hätte sein sollen. Und das ist eine ganz klare Maßnahme, die man dann ja auch ab dem 15.06. angehen kann.
Ist das genau? Ja, das kann ich fast mit unterschreiben. Ich würde nur die Kommunikation nach außen, die auch holprig war, die nicht immer gut war, aber von der internen Kommunikation, also dass man das von dem einen, von den anderen ableiten kann, das sehe ich nicht ganz so. Es gibt sehr gute Kommunikationsabteilungen nach außen, da merkt man vielleicht nicht, dass es intern hakt. Aber du hast natürlich recht, also es ist immer die Kommunikation. In meinen Augen, wenn ich das in meiner Analyse, was die Scouting-Problematik gibt, war es ein Kommunikation beziehungsweise in dem Fall ein Führungsproblem, dass nicht das gesamte Team da einheitlich mitgenommen wurde, dass nicht jeder das gleiche Gehör gefunden hat, dass es Schwerpunkte gab. Und da ist dann natürlich dann ein gewisser Unfrieden oder vor allen Dingen keine zielführende Arbeit daraus entstanden. Und das gilt es ja dann anzumahnen. Und in der Sache sehe ich das aber genauso, weil das sowas ist mit Kommunikation eben zu lösen.
Es geht im Aufsichtsrat, also ihr habt beide gesagt, ihr wollt als Teams jetzt nicht ins operative Geschäft eingreifen, aber ihr gebt als eure Teams, je nachdem wer gewählt wird, gibt die Richtung des VfL Bochum vor. Und Richtung des VfL Bochum kann ja auch sein, ich glaube, du hast mal gesagt, irgendwie mutig sein, und zu mutig sein, würde ich jetzt interpretieren, gehört dann auch dazu, vielleicht die schwarze Null, die ja aktuell beim VfL Bochum das gesetzte Thema ist, das aufzugeben, um vielleicht auch Transfers zu realisieren oder Geld in den Nachwuchs zu investieren, um dann mal zwei Jugendliche zu kaufen oder zu verpflichten, die vielleicht ein bisschen teurer sind. Wie steht ihr dazu? Also geht der VfL Bochum da unter einem eurer Teams zukünftig einen anderen Weg als bislang?
Also was das wirtschaftliche Risiko betrifft, ganz sicher nicht. Ich glaube, es ist gerade, weil man so agiert hat, ein Riesenvorteil jetzt in dem Zweitliga-Jahr. Natürlich muss man das von Fall zu Fall abwägen. Wo ist ein gesundes Risiko, falls mehrere Jahre Zweitliga stehen, falls vielleicht auch mal ein bestimmter Spieler dann zu haben ist, wo man sich besonders viel von verspricht. Aber in der Grundhaltung hat es den VfL immer ausgezeichnet, wirtschaftlich so solide zu agieren. Und das wollen wir nicht aufgeben. Ich, so wie ich Andi verstanden habe, so sehe ich es eigentlich auch, was das Risiko betrifft, vielleicht ein bisschen mutiger in junge Spieler zu investieren und da vielleicht auch mal Geld in die Hand zu nehmen für einen jungen Spieler, Perspektivspieler, wo man auf die Perspektive setzt, die Hoffnung haben kann, dass der sich mal entwickelt, um halt einen Gewinn zu erzielen und dann halt auch mal vielleicht für einen Drittliga, der Markt hat sich halt so entwickelt, für einen Drittligaspieler oder einen guten jungen Zweitligaspieler mal Geld in die Hand zu nehmen. Aber es muss natürlich immer alles ins Budget passen, aber das wäre für mich der Faktor Mut, das zu haben oder auch eben jungen Spielern aus den eigenen Reihen schon mal, also nicht so, ist ja oft so der Prophet im eigenen Lande, so wird ja da oft agiert, und dass man da ein bisschen mehr ins Risiko geht. Man weiß nicht, wie entwickelt sich so ein Junge, wie weit schiebt er seine Grenze weg, das ist ja bei den jungen Spielern so, das sehe ich ja bei meinem Sohn, der hat zwar jetzt gepackt, du sagst wunderschön, dass er ja was erreicht hat, der will noch einiges erreichen und der muss es vor allen Dingen nachhaltig erreichen, und so ist das ja bei jungen Spielern. Und das, denke ich, ist ein Risiko wert, aber nicht das wirtschaftliche Gesamtkonzept.
Wie ist das bei euch? Würdet ihr der Geschäftsführung dann auch die Möglichkeit geben, weil es muss ja alles zur Erklärung, alles über 250.000 Euro muss vom Aufsichtsrat gebilligt werden, was Ausgaben angeht. Würdet ihr da ja empfehlen oder denen dann empfehlen, auch mal ja, vielleicht die 3 Millionen auszugeben, wenn man es vielleicht nicht machen sollte?
Ja, also das muss man richtig einordnen. Ich glaube, dass es wichtig wird, den Rahmen zu schaffen, die Haltung zu schaffen im Gesamtverein, die aktivere, mutigere Entscheidung auch möglich macht. Und das hat viel mit Vertrauen zu tun. Also SC Freiburg habe ich angesprochen. Ja, Julian Schuster ist als Cheftrainer jetzt fast in die Champions League gekommen und hat ein Vertrauen gespürt vom Gesamtverein, was unheimlich stark war, durch schwierige Phasen und so weiter. Da muss aber die richtige Haltung sein. Julian Schuster hat niemals über längeren Zeitraum in der Jugend des SC Freiburg eine Mannschaft betreut, sondern er war Talente-Entwicklungstrainer. Aber es war die grundsätzliche Haltung da, dass man das mit ihm angeht. Und diese Haltung gefällt mir. Und ich finde es ganz grundsätzlich, Risiko eingehen muss man immer daran messen, inwieweit man vorbereitet ist. Ich habe bei einem anderen Interview schon gesagt, dass wir gerade beim Thema Transfers oder auch Einschätzung von NLZ-Spielern das eigentlich von zwei Seiten aufrollen müssen. Wir haben die Datenseite, ja, auf technologischer Ebene. Also was leistet ein Spieler als Profisportler anhand der Fakten? Und wir haben auf der anderen Seite die Persönlichkeit des Spielers. Auch da haben wir immer wieder gesehen, dass wir Spieler im Kader hatten, die aufgrund ihrer Persönlichkeit nicht zum Gesamtkader passen wollten, zum Trainerteam passen wollten, zu der gesamten Struktur im Verein passen wollten. Und wenn man das von beiden Seiten aufbaut, auf der Datenseite und auf der Persönlichkeitsebene, dann hat man ja ein ganz anderes Vertrauen und darf auch Risiko eingehen. Denn da, wo ich Vertrauen habe, kann ich auch Risiko eingehen, weil es dann eigentlich auch kein großes Risiko mehr ist, wenn das Vertrauen da ist. Der SC Freiburg, ist der ein Risiko eingegangen, Schuster als Cheftrainer zu installieren? Ja, klar. Aber die hatten natürlich die Wissensbasis, auf der sie das Vertrauen aufgebaut haben. Und dann war es kein großes Risiko mehr. Und da sehe ich unseren VfL schon auch in der Pflicht, sich zu entwickeln mit der gesamten Haltung, was Risiko angeht.
Stichwort Risiko. Du wolltest noch was dazu sagen?
Ja, dazu bedarf es halt seinen Führungskräften, das auch zu spiegeln. Wenn sie erfolgreich gearbeitet haben, auch längerfristige Verträge anzubieten. Wir hatten ja den Fall im eigenen Stall unter der Ägide Phyllis mit Sportdirektoren, die auch erfolgreich gearbeitet haben aus dem eigenen Stall und die aus diesem Grund eben gegangen sind, weil sie diese Perspektive nicht gesehen haben.
Diejenigen sitzen ja jetzt nicht hier, also es ist unheimlich schlecht zu überprüfen. Das ist jetzt ziemlich vage.
Gut, dann lassen wir es halt im Raum stehen.
Gemeint ja, das ist wahrscheinlich ist, Sebastian Schinzelort. Wenn ich was dazu sagen darf, das ist eine grundsätzliche Sache, die mich stört. Wenn es etwas gibt, was man ansprechen muss, wenn es da Bestände gibt, die elementar sind, dann redet Tacheles, dann sagt, was ist. Und nicht immer diese halben Andeutungen in den Raum zu stellen. Also ich habe da teilweise das Gefühl, dass man die Mitglieder des VfL auch etwas für dumm verkauft, weil die hinterfragen das ja. Also immer nur Andeutungen zu machen, dann aber nicht Tacheles zu reden, das ist für mich der falsche Weg.
Dem Sebastian Schinzelurz wurde von Phyllis die Vertragsverlängerung um ein Jahr angeboten. Und das hat er nicht gemacht.
Ja, das ist seine persönliche Entscheidung.
Sebastian Schinzel, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber du sprichst ja von Vertrauen geben, ein Risiko einzuschätzen. Das hat man gemacht. Er wurde herangezogen mit einem kurzer
Laufzeit. Wir beide waren ja nicht dabei, das ist ja Hörensagen.
Ja, das sind doch die Fakten. Also es ist doch so, dass die Vertragslaufzeiten so waren, wie sie waren. Und jetzt willst du von mir Tacheles hören und dann sagst du, das ist Gerede. Also gut, dann kommen wir ja nicht weiter.
Glaube ich auch. Ich finde es nur gefährlich, immer diese Andeutungen in den Raum zu stellen, wenn man das nicht überprüfen kann. Weil das würden wir über uns beide, Thomas, auch nicht wollen. Das sage ich nur.
Nee, aber das sind ja Dinge, die sich überprüfen lassen. Du kannst den Herrn Phyllis ja mal fragen.
Ich habe mit ihm lange gesprochen. Also Fakt ist, Sebastian Schinzelurz hat den VfL Bochum dann 2022, was glaube ich, verlassen. Sein Vertrag lief noch ein halbes Jahr. Er hat ihn dann aber nicht selbstständig verlängert. Das ist Fakt, alles andere lassen wir jetzt an dieser Stelle im Raum stehen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Stichwort Risiko, Zukunft. ja, wir könnten noch stundenlang, aber Investor, ein Dauerthema in den letzten Jahren seit der Ausgliederung. Es ist noch keiner da. Wie geht ihr mit dem Thema um?
Ja, im Grunde wie bisher. Es gilt... bevor einer kommt oder er muss zu uns passen, ganz einfach. Also wir sind da nicht, dass wir sagen, wir rennen auf Teufel komm raus dem Thema hinterher. Wir sehen es eher so, die Netzwerke prüfen. Ilja Kenzig hat das Thema auf dem Tisch, er geht da Dinge nach, hat schon viele Gespräche geführt, es wurden in der Vergangenheit viele Gespräche geführt, es werden mit Sicherheit auch in Zukunft welche geführt. Aber ich finde es viel wichtiger, weiterhin auch so zu arbeiten, dass der VfL aus dem eigenen Bestand, so wie er ist, sich weiterentwickelt, nach vorne kommt und auch die Volumina weiter steigern kann, aber aus sich heraus und sich nicht auf einen Sponsor verlässt. Wir sind dem Thema offen gegenüber, aber es ist jetzt keins, was bei uns ganz oben auf der Agenda steht.
Ja, kann ich mich anschließen. Grundsätzliche Offenheit, glaube ich. Die Mitglieder haben sich ja dafür entschieden, diese Anpassung in der Struktur vorzunehmen. Also wir sind auf struktureller Ebene bereit, einen Investor dazu zu holen, aber da sind wir uns einig, er muss zum VfL Bochum passen. Dass es da draußen nur ganz, ganz wenige Sponsoren mit den nötigen Mitteln gibt, die ein blau-weißes Herz haben, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ja, und am Ende muss es dann passen. Und es gibt ja auch das Szenario, dass es niemals dazu kommt, dass wir immer der VfL Bochum bleiben, der jetzt gerade so besteht in der Struktur. Auch das ist ja ein Szenario, mit dem man dann arbeiten muss. Also letztendlich die Offenheit, die Gespräche zu führen, Dinge auch neu zu denken, ist wichtig. Ja, auch thematisch vielleicht Sponsoren und Investoren mit dazu zu nehmen. Der VfB Stuttgart hat es ja beim NLZ teilweise dann gemacht. Auch das ist eine Möglichkeit. Und ansonsten sind wir einfach offen und wollen gemeinsam mit Ilja Kenzig da die Dinge weiter besprechen und prüfen. Und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Klar ist, und das hat Thomas auch gesagt, die Einkommensströme müssen ausgebaut werden. Ja, wir sind beim Stadion limitiert. Wir werden keinen Hospitality-Bereich wie beim FC Bayern München haben. Ja, wir werden keine 80.000 Zuschauer an regulären Plätzen haben. Und wenn die Einkommensströme hier begrenzt sind, dann muss man auf der anderen Seite schauen, dass man das ausgleicht. Und da wollen wir dann gemeinsam mit den Geschäftsführern dran arbeiten.
Zum Thema Aufsichtsrat muss man einfach vielleicht auch aus unserer Sicht noch einmal sagen, es ist ja nicht so, als wenn wir in den letzten Jahren da nicht hinterher recherchiert hätten. Es ist Fakt ist ja auch da, es sind viele Gespräche geführt worden und man hat einfach nicht den Partner gefunden, der Geld gibt, aber diesen Einfluss nicht haben will. Und ich glaube, das ist euch beiden dann auch wichtig, dass es eben nicht ein Investor ist, der mitbestimmen will, weil am Ende ist es ein mitgliedergeführter Verein.
Also Mitbestimmung ist jedem Investor wichtig. Ja, Ilja Kenzig hat das ja auch in einem Interview mal gesagt. Wenn ein Investor kommt, der wird den VfL verändern. Die Frage ist, wie und welche Maßnahmen der VfL Bochum als Gesamtverein ergreifen kann, um auch ein Vetorecht zu haben. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir lieber etwas defensiver dran gehen, weil der VfL Bochum ein Verein ist mit immenser Tradition. Und es gibt ganz viele schlechte Beispiele, wo diese Investoren-Hinzunahme unheimlich schlecht funktioniert hat. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, wollen wir lieber zu den besseren Beispielen gehören in Zukunft, wenn es denn dazu kommt.
Ja, auf jeden Fall. Und was er sagt, also entweder wollen sie Einfluss. Und wenn sie den Einfluss nicht so sehr wollen, dann wollen sie halt exorbitante Renditen. Und das steht dann auch wieder im Weg. Es ist so, das bleibt schwierig, aber ich finde es ja auch gut, dass der VfL mit seinen Mitgliedern sich diese Hürden so hoch gesetzt hat, dass er dieses Selbstverständnis hat. Und dann sucht man vielleicht lieber nochmal 10 Jahre länger und dann gibt es vielleicht den einen, der sagt, Mensch, vielleicht können wir ein Paket schüren, aber das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich, weil der Kapitalmarkt ja schon und auch gerade der Fußball, der emotionale Fußball zeigt, da geht es ja darum, irgendwie Gesicht zu bekommen und mitzugestalten und das, was man da in seinem Wirtschaftsunternehmen hat, dann eben auf eine ganz andere Bühne zu kriegen. Bringt ja auch eine ganze Reihe Probleme mit, so ein Habitus.
Ja, das ist ja auch immer ein großer Kritikpunkt am letzten Präsidium gewesen oder an den bisherigen Gremien, dass man die Strukturen geschafft hat, das dann aber nicht wirklich weiterging. Ich habe es in dem letzten Podcast mal gesagt, man macht ja auch erstmal den Führerschein und um in Zukunft eventuell ein Fahrzeug zu führen, ob man das wirklich tut, das ist eine ganz andere Sache. Und der VfL Bochum hat ja gemeinsam mit den Mitgliedern die Strukturen geschaffen, wir sind bereit, aber es muss nicht sein. Also damit ist das ganze Thema, glaube ich, auch klar, weil wir uns da in den Sichtweisen auch relativ ähnlich sind. Ja.
Um vielleicht wirklich zum Abschluss zu kommen, wir sind jetzt fast eine Stunde dabei, doch länger als geplant, um euch auch da einmal kurz abzuholen. Vielleicht, dass jeder von euch jetzt nochmal die Möglichkeit hat, in 30 Sekunden zu sagen, warum sollen die Mitglieder, die uns jetzt hier auch zuhören, euch als Team wählen?
Ich fange an. Ja, weil wir mit unserer VfL-DNA für die Werte des VfL stehen, die wollen wir leben, die wollen wir in den Verein tragen, aber die wollen wir als geschlossenes Team vorleben. Wir stehen für eine schrittweise Weiterentwicklung. Wir wollen schwerpunktmäßig den Nachwuchs fördern, das NLZ weiter ausbauen, die Erfolge, die da waren, mit der Wiedereinführung der U21. Ein Hinweis, der Karl-Heinz bei seiner letzten Kandidatur angebracht hat, der umgesetzt wurde. Das wollen wir weiterführen und den VfL wirtschaftlich stabil halten und weiterhin in unserem Stadion feiern, am besten zeitnah in der ersten Liga.
Ja, wir befinden uns, glaube ich, an einem Wendepunkt in der Historie des VfL Bochum. Dieser Abstieg wird Konsequenzen haben für den Verein, für die Stadt. Und die Mitglieder haben am 14.06. die Möglichkeit zu wählen zwischen, wie ich gerade höre, schrittweise weiterkommen oder einem Weiter-so und einem mutigen Neudenken, würde ich sagen. Ja, wir stehen für die Zukunft. Wir wollen Dinge anders denken und machen als die letzten 30 Jahre. Und ich glaube, dass es letztendlich auch alternativlos ist. Um uns herum, wenn man mal den Blick außerhalb der Stadtgrenzen Bochum richtet, dann entwickelt sich alles weiter. Ja. Mannschaften wie Mainz, Augsburg, Union Berlin habe ich selber für gespielt. Der SC Freiburg, den ich angesprochen habe, die sind uns enteilt. Und auf der anderen Seite, wenn wir den Blick nach unten richten, Elversberg, Magdeburg, die rücken immer näher heran. Und ich glaube, dass der 14.06. jetzt allerhöchste Eisenbahn ist, dass wir die richtigen Weichen stellen. Und da wollen wir gemeinsam mit den Mitgliedern den Verein begleiten und den Verein in die richtige Zukunft führen.
Ja, 14.06., Andi Luthe hat es nochmal betont, ist der Wahltag. Um 12 Uhr geht's los im Ruhrstadion. Ich bin gespannt, wie viele Mitglieder kommen. Ich hoffe, sehr, sehr viele. Rund 32.000 Mitglieder gibt's. Die sind nicht alle stimmberechtigt. Man muss ja 18 Jahre alt sein. Ich hoffe, es werden wenigstens 3.000, 4.000 vor Ort sein, um diese wichtige Wahl aktiv mitzugestalten. Uns bleibt Dankeschön zu sagen an Andi Luthe, an Thomas Ernst für diese wunderbare Debatte, die wir hier geführt haben. Nächste Woche pausieren wir. Es ist Pfingsten. Wir machen eine Woche Pfingstferien sozusagen. Dann ist die Wahl und dann sehen und hören wir uns hier wieder mit einem Ergebnis, über das wir dann natürlich auch reden werden. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Ciao. Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.